Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie wieder recht herzlich gegrüßt. Dies ist jetzt die erste Predigt, die ich aufnehmen werde, seitdem ich nach Deutschland geflogen bin für das Apfelhüttenfest und seitdem ich zurück bin aus Deutschland. Und die Reise selbst war natürlich ein wenig abenteuerlich, voller Stress. Es ist heute keineswegs mehr ein Vergnügen zu fliegen. Meine Frau wurde auch nach dem Fest krank mit einer Erkältung, und da wurde ich auf ein Gedicht aufmerksam gemacht, habe mich daran erinnert, was einmal Heinz Erhardt geschrieben hat. Das hört sich ungefähr so an: Wenngleich die Nas, ob spitz, ob glatt, zwei Flügel, Nasenflügel hat, so hält sie doch nicht viel vom Fliegen, nein, das Laufen scheint ihr mehr zu liegen. Die Nase meiner Frau hatte in keinster Weise etwas vom Fliegen gehalten, und jetzt beginnt sie etwas zu laufen, was natürlich gut ist. Aber wenn man heute in Flugzeugen sitzt, dann ist man so wie die Sardine eingepfercht. Die haben dann auch mehr Sitze da rein gebaut, damit eben mehr Leute reinpassen in ein Flugzeug. Und wenn sich jemand, der vor einem sitzt, mit seinem Sitz zurücklehnt, dann hat man vielleicht gerade ein paar Zentimeter noch Platz, damit man nicht mit der Nase gegen den Rücksitz platzt und prallt. Also das sieht so aus, aber ich meine, auf der anderen Seite natürlich, meine Frau braucht einen Rollstuhl für das Fliegen, und das hat auch nicht geklappt. Manchmal war der Rollstuhl gar nicht da, manchmal kam er viel zu spät. Aber natürlich, wenn man an Paulus denkt, der für viele Tage auf dem Meer als Schiffbrüchiger herumtrieb und auch überlebt hat, dann kann man auch diese Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen und überleben. Das ist nun mal die Zeit, in der wir leben. Ich habe eben diesen Witz gebracht von der Nase. Da fiel mir auch etwas ein, denn wir haben jetzt ja auch erlaubt, dass Kommentare auf unseren auf Posten stehenden Programmen veröffentlicht werden können. Natürlich, wenn es Kommentare sind, die absolut blasphemisch sind oder totale Beleidigungen hervorstoßen, die nehmen wir natürlich dann raus. Aber einer schrieb: Ach, Herr Links, Sie poltern immer nur so da herum. Naja, kommt natürlich auf die Botschaft an. Aber ich dachte mir, als ich das las, na, vielleicht sind ihm so ein paar Tassen aus dem Schrank gefallen. Und das war dann das Poltern, was er gehört hat. Auch das ein Witz. Heute geht es um eine sogenannte Split-Sermon, eine Split-Predigt. Die ist ein wenig kürzer als eine normale Predigt, die ich Ihnen heute geben möchte. Der Grund ist der, dass wir heute zwei Split-Predigten haben für den kommenden Sabbat. Die andere, die zuvor gegeben werden wird, wird von Herrn Robert Inkelkofer sein. Und nebenbei gesagt, wenn Sie Lust haben, an unseren WebEx-Übertragungen teilzunehmen, die wir über Internet live ausstrahlen, dann schreiben Sie mir. Ich werde allerdings Ihnen einige Fragen stellen. Und dann gibt es eigentlich nur wenige, die da Probleme damit haben. Die antworten diese Fragen sehr gut, weil sie eben Interesse haben an der Wahrheit. Aber andere werden nur so von eitler Neugierde getrieben. Die wollen halt nur mal so sehen, wie es ist, und vielleicht noch ihre Wahrheit, die sie erkannt haben, dann uns mitteilen, weil wir sie ja noch nicht erkannt haben. Nun gut, wenn sich dann einer weigert, gewisse Fragen zu beantworten, dann ist die Tür zu. Die Würfel sind dann schon mal gefallen. Aber für Sie, die Sie wirklich Interesse haben an der Wahrheit, ist die Tür offen. Ich gehe natürlich davon aus, dass Sie unsere Glaubensgrundsätze kennen und auch unsere Verwaltungsvorschriften, die sind alle auf unserer Webseite aufgeladen. Nun, die Tür für Sie steht dann offen, klopfen Sie an und dann schauen wir weiter. Aber da bin ich eigentlich jetzt schon beim Thema angelangt, Neugierde. Und die Frage, die wir in diesem Titel der Predigt haben, lautet ja: Ist Neugierde Sünde? Nun, eine merkwürdige Frage vielleicht. Und man muss sicherlich unterscheiden. Die katholische Kirche lehrt, Neugierde ist Sünde, weil sie den menschlichen Begierden entspringt. Nun gibt es aber sicherlich Neugierde, die Gott wohlgefällig ist. Zum Beispiel die Neugierde auf die Wahrheit. Sie möchten mehr und mehr von der Wahrheit wissen. Die Neugierde im Hinblick auf die Bibel. Sie möchten mehr und mehr die Bibel verstehen. Die Neugierde auf Gott selbst. Wer und was ist Gott? Ist Gott eine Dreieinigkeit? Ist Gott eine Familie? Ist der Heilige Geist eine Person? Besteht Gott nur aus einer Person oder vielleicht aus zwei Personen, dem Vater und dem Sohn, Jesus Christus? Alle diese Dinge sind natürlich wichtig zu begreifen und Sie müssen schon eine gewisse Neugierde auf die Wahrheit haben, auch insoweit, dass Sie verstehen werden, was eigentlich Gott ist. Und wenn Sie das dann erkennen, gehören Sie zu den wenigen heute, die die Wahrheit erkennen. Die meisten verstehen nämlich gar nichts über die wahre Charaktereigenschaften von Gott und natürlich auch wer und was eigentlich Gott ist. Und dann die Wahrheit, was Gott von uns verlangt. Wie lebt man den wahren Weg? Kam Christus, um das Gesetz abzuschaffen, sodass wir die 10 Gebote heute nicht mehr halten brauchen und die Rechtsvorschriften und Satzungen? Die Wahrheit, was ihr Potenzial ist. Warum hat Gott sie erschaffen? Was soll letztendlich ihr Potenzial sein? Dass sie in den Himmel eingehen, wenn sie sterben? Dass ihre unsterbliche Seele weiterlebt? Ist das das, was die Bibel lehrt? Alles dies sind falsche Ideen. Es ist wichtig, dass sie eine Neugierde haben, eine Begierde in richtiger Weise haben für die Wahrheit. Und natürlich auch die Frage, was sagt die Bibel über die Zukunft? Wie sind diese Prophezeiungen zu verstehen, die in der Bibel geschrieben stehen? Ein Drittel aller Stellen in der Bibel sind Prophezeiungen. Und 80-90% dieser Prophezeiungen sind noch nicht erfüllt, werden aber in Kürze erfüllt werden. Alles dies ist natürlich eine wichtige Komponente. Schauen Sie, David blickte voller Neugierde in Gottes Wort, um mehr von der Wahrheit zu lernen. Er sagte, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach, Tag und Nacht. Er sagte, zeige mir meine verborgenen Sünden. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, nebenbei gesagt. Er wollte mehr und mehr über die Wahrheit wissen. Das ist eine total gottgefällige Neugierde. Schauen wir uns auch Apostelgeschichte 17 an und in Vers 11. Apostelgeschichte 17 und Vers 11. Es geht hier um die Brüder, die den Paulus und den Silas nach Beröa schickten, in Vers 10. Aber dann heißt es in Vers 11, diese aber waren freundlicher als die in Thessalonik. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Sie forschten nicht in der Schrift, um Paulus und Silas zu widerlegen. Sie wollten schon sehen, dass das, was gelehrt wurde, richtig war. Aber sie hatten eben diese Neugierde auf die Wahrheit und wollten die Wahrheit verstehen, wollten die Wahrheit erkennen. Und wenn Sie gerade auch die Apostelgeschichte lesen, dann werden Sie feststellen, dass immer von dem neuen Weg die Rede ist, von der neuen Lehre. Aber es war eine heilsame, wichtige, richtige neue Lehre, ein richtiges Verständnis im Hinblick auf den neuen Weg. Das war eine positive Situation. Aber andere hatten und haben eitle Neugierde. Um etwas Neues zu erfahren, egal ob es richtig ist oder falsch. Und wenn wir in Apostelgeschichte 17 in Vers 16 weiterlesen, dann finden wir folgende Aussage. Apostelgeschichte 17 und Vers 16. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Er hatte ihnen nämlich, es heißt hier das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Besser übersetzt, er hatte ihnen das Evangelium von Jesus. Oder vielmehr hatte ihnen Jesus und die Auferstehung verkündigt. Und jetzt geht es weiter. Sie nahmen ihn aber auf und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst. Bis dahin schon mal ganz gut, aber jetzt geht es weiter. Denn, Vers 20, du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Hier kommt die Neugierde ins Spiel, aber was für eine Neugierde war das? Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinne, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Egal ob richtig oder falsch. Es war diese eitle Neugierde, diese Begierde nach etwas Neuem. Das wollten sie unbedingt erfahren. egal was es war. In 2. Timotheus Kapitel 3 wird dieser Gedanke fortgesetzt von Paulus. 2. Timotheus Kapitel 3 und lesen wir die Verse 1 bis 7. Und da heißt es, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, hochmütig sein, geldgierig sein, prahlerisch, auch wiederum hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, den guten Feind, Verräter, unbedacht aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Und dann fährt er fort in Vers 6, zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierde getrieben werden. Vers 7, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Ja, man will etwas Neues, man ist auf Neues neugierig. Aber das Problem ist, sie kommen damit nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers 3. 2. Timotheus 4 und Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern ihren eigenen Gelüsten werden sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Das ist das Problem. Man will die Wahrheit nicht mehr lehren, nicht mehr leben, nicht mehr anerkennen. Man will was Neues. Oh ja, den Sabbat braucht man nicht mehr zu halten. Schweinefleisch kann man jetzt ohne weiteres essen. Zehnten braucht man auch nicht mehr zu zahlen. Weihnachten kann man jetzt wieder halten. Und so weiter und so fort. Dazu gehören die, die von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben werden. Von dieser neuen Lehre, dieser angeblich neue Lehre. Diese Änderung. Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4 und die Verse 11 bis 24. Ich möchte diese ganze Stelle Ihnen vorlesen, weil dort viel gesagt wird. Epheser Kapitel 4 und angefangen in Vers 11. Und er hat einige als Apostel eingesetzt. Christus hat in seiner Kirche einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten oder Pasteure und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes oder zum Werk der Predigerschaft, wie es auch übersetzt werden kann. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, die Erkenntnis, die Christus hat, zum vollendeten Mann oder zur vollendeten Frau, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein, Vers 15, in der Liebe, auf die kommen wir noch zu sprechen, und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Und so lesen wir klar und deutlich weiter. In Vers 17, so sage ich nun, bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert, sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft, haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid von ihm unterwiesen worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Oder wie die Wahrheit in Jesus ist, kann es auch heißen. Legt nun von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier wird viel gesagt. Wenn Sie den neuen Weg, den richtigen Weg erkannt haben, gehen Sie nicht zurück in den alten Weg der Sünde. Meinen Sie nicht, Sie könnten jetzt irgendwie etwas Neues erfahren im Hinblick auf diese neue Lehre und sagen, ach, die ist ja gar nicht korrekt. Ich kann ja zurückgehen in das, was ich früher einmal getan habe und zu dem, was ich früher einmal getan habe. Hebräer Kapitel 13 und Vers 9. Hebräer 13 und Vers 9. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Nun, es geht ja nicht um das Essen von reinem oder unreinem Fleisch. Es geht darum, einige sagten, man darf gar nichts essen, oder man darf, an gewissen Tagen muss man fasten, oder aber man darf kein Fleisch essen und so weiter und so fort. Darum geht es hier. Natürlich kann man ohne weiteres der Wahrheit folgen, soll man folgen, muss man folgen, dass man kein unreines Fleisch isst, aber reines Fleisch, sagt Gott ja auch an anderen Stellen, ist ja von ihm erschaffen worden zur Speise des Menschen. Aber geht es hier, wie gesagt, eben darum, dass man alles neu sehen will im Hinblick auf die wahre Lehre, das muss man abschaffen, Prophezeiungen, die wir schon seit langem erkannt haben, was gesagt wird, ach, das ist da gar nicht so wichtig, ich schaue mir das alles jetzt mit neuen Augen an, schrieb mal jemand. Da geht man auf das Internet und dann versucht man etwas herauszufinden, was die Kirche Gottes nicht lehrt, nicht versteht. Auf dem Internet kann man ja so gut wie alles finden. Das meiste ist schlecht. Aber dann denkt man, die Erde ist flach. Dann denkt man, eine Mondlandung hat nicht stattgefunden, hat es nicht gegeben. Und so weiter und so fort. Alle diese merkwürdigen Verschwörungstheorien lernt man alles über das Internet. Weil es da einige Leute gibt, die ihre ganze Zeit vergeuden damit, diesen Unsinn herausfinden zu wollen. Sie wollen nicht zur Wahrheit. Sie wollen nicht zu dem alten Weg, aber dem richtigen alten Weg zurückkehren. Jeremia Kapitel 6, Vers 16. Jeremia Kapitel 6 und Vers 16. So spricht der Herr: Tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt darin. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. So, nicht anders. Sie leben in Sünde, sie werden keine Ruhe finden für ihr Leben. Aber sie sprachen, wir wollen es nicht tun. Und dann fragt man sich, fragen sie sich vielleicht, ja, warum muss ich durch diese Probleme gehen? Tja, Sünde hat automatische Konsequenzen. Schauen Sie, Adam und Eva, zumindest Eva, aber Adam ja auch dann letztendlich, die waren sehr neugierig, wie es sein würde, wenn sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen würden. Gott hatte ihnen gesagt, esst nicht davon, wenn ihr davon esst, würdet ihr sterben. Satan kam in der Gestalt einer Schlange oder besser eines Drachen, denn der lief ja noch auf Beinen zu dem Zeitpunkt, und sagte, nein, nein, ihr werdet klug werden, wenn ihr das esst, und ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Ihr habt ja eine unsterbliche Seele, ihr könnt ja nicht sterben. So wurde die Lehre, die falsche Lehre der unsterblichen Seele, wurde ja insoweit erfunden von Satan. Und sie wollten etwas Näheres erfahren aus Neugierde heraus. Und dann haben sie versucht, diesem Wunsch nachzugeben, haben dann vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen und sie wissen, was die Konsequenz ist. Sie starben, genau wie Gott es ihnen gesagt hatte. Es war dies das erste wissenschaftliche Experiment, wie heute die Wissenschaftler experimentieren. Und manchmal auf die absolut scheußlichste und schrecklichste Weise. Ganz besonders, wenn es um Tiere geht, die gequält werden, die gemartert werden, die gefoltert werden, die zerstückelt werden. In diesen unglaublichen Experimenten, um etwas Gutes, in Anführungszeichen, produzieren zu können. Schrecklich, gottlos, verbrecherisch. Und diese Menschen werden noch nicht einmal zur Rechenschaft gezogen, wenn sie so etwas tun. Ja, das war die Neugierde, die Eva hatte. Das ist diese ungöttliche Neugierde, die heute viele Wissenschaftler haben. Nichts hat sich geändert in den 6000 Jahren der menschlichen Existenz. Aber ungezügelte Neugierde auf alles Mögliche wird uns niemals befriedigen können. Prediger Kapitel 1 und Vers 8. Prediger Kapitel 1 und Vers 8. Schauen wir uns an, was Salomo gesagt hat. Er schrieb in Prediger 1 und Vers 8, alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge, heißt es hier, sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Schauen Sie, wenn man etwas erfahren hat durch seine Neugierde, dann will man mehr wissen, dann will man mehr erkennen. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und es läuft alles in die falschen Bahnen hinaus. Sprüche Kapitel 27. Sprüche 27 und Vers 20. Auch hier wird diese gleiche Aussage getroffen. Wiederum von Salomo. Sprüche 27 und Vers 20. Unterwelt und Abgrund werden niemals satt. Und der Menschenaugen sind auch unersättlich. Da gibt es keine Grenze. Und das kann sich sogar auf biblische Dinge beziehen. Auf biblische Dinge, die uns Gott aber noch nicht offenbaren will. Wie zum Beispiel, das klassische Beispiel, den Zeitpunkt der Wiederkehr Jesu Christi. In Apostelgeschichte 1, da lesen wir die Verse 6 und 7. Apostelgeschichte 1 und Vers 6. Wenn Sie im Hintergrund ein Geräusch hören sollten, dann handelt es sich um den Gärtner, der kommt, um Krach zu schlagen. Natürlich kommt er immer dann, wenn ich eine Predigt aufnehme. Apostelgeschichte 1 und Vers 6. Die nun zusammengekommen waren, die fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Und eine weitere Parallelstelle in diesem Zusammenhang findet sich in 1. Petrus, Kapitel 1 und Vers 10. Natürlich zunächst einmal war die Neugierde nicht unbedingt ungöttlich, sicherlich nicht, aber Christus musste deutlich machen, das ist etwas, was Gott euch nicht offenbart hat und auch nicht offenbaren wird zu euren Lebzeiten, sagt er den Aposteln. In 1. Petrus 1 lesen wir die Verse 10 bis 12. Nach dieser Seligkeit, hier geht es um unser Heil. Wie kann man dieses Heil erlangen? Wie kann der Mensch das Heil erlangen? Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war. Sie hatten also den Heiligen Geist in sich. Und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesendet ist. Achten Sie darauf, was auch die Engel begehren zu schauen. Die Propheten des Alten Testamentes hatten erkannt, dass das, was im Alten Testament geschrieben stand im Hinblick auf die Zukunft, das Kommen von Jesus Christus, das erste Kommen und ganz besonders auch das zweite, dass das nicht für sie bestimmt war, in dem Sinne, dass sie es nicht erleben würden. Sondern es war für uns heute ganz besonders niedergeschrieben worden. Und Engel begehren, dies zu schauen, heißt es hier. Sie wollen wissen, ja, was ist jetzt genau das Heil? Was ist jetzt die Seligkeit? Was ist jetzt das, was dem Menschen bestimmt ist? Und so lesen wir in Epheser Kapitel 3, die Verse 8 bis 10. In Epheser Kapitel 3, die Verse 8 bis 10, dass dies den Engeln offenbart werden soll, aber wie und durch wen? Auf Epheser 3 und Vers 8. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkünden, den unausforschlichen Reichtum Christi, und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war, in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Das ist eine Stelle, die muss man sich zunächst einmal klar machen. Wie das Tier sich von dem Menschen dadurch unterscheidet, dass der Mensch einen Geist hat, den Geist im Menschen, den das Tier nicht hat, und dadurch der Mensch Erkenntnisse haben kann, die das Tier nicht haben kann. So unterscheidet sich auch der Mensch von den Engeln dadurch, dass der bekehrte Mensch, der vom Geist Gottes gezeugte Mensch, den Heiligen Geist Gottes in sich hat. Etwas, was die Engel nicht haben. Und das scheint diese Schranke zu sein. Die Schranke, die besteht zwischen dem Menschen und dem Tier und eine Schranke, die besteht zwischen dem von Gott gezeugten Menschen und den Engeln. Und so sind es jetzt die Menschen von Gott inspiriert, die den Engeln diese Dinge erklären, durch Predigten, durch Schriften, die sie sonst nicht verstehen würden und nicht verstanden haben. Ein gewaltiger Gedanke, der hier dahinter steckt. Aber schauen Sie, es geht darum, dass gewisse Dinge verborgen sind, von Gott verborgen sind. Die Wiederkunft Jesu Christi ist nach wie vor unklar. Wir können keine Daten setzen. Einige, die wollen unbedingt Daten setzen. Aber wenn selbst der Sohn den genauen Zeitpunkt nicht weiß, wie er an anderen Stellen sagt, ja, wer sind dann wir, dass wir meinen, wir könnten jetzt Daten setzen, um genau herauszufinden, wann Christus zurückkommt. Da gibt es Leute, die haben Statistiken zusammengestellt, die sagen uns ganz genau, an dem und dem Zeitpunkt wird das und das geschehen. Wie zum Beispiel am 15. November 2024 wird das große Erdbeben über Kalifornien hereinbrechen. Nun, das war ein fiktives Datum hier, darum geht es mir nicht. Aber Sie verstehen, was ich meine. Das ist totaler Wahnsinn. Die Bibel sagt nirgendwo, wann was geschehen wird. Der allgemeine Ablauf, ja. Wir haben eine Broschüre veröffentlicht über das Geheimnis des Buches der Offenbarung. Da wird natürlich der gewisse Ablauf, der prophetisch dargelegt wird, dann auch erklärt. Aber nicht das Spezifische, das Datum. Und ganz besonders nicht das Datum für die Rückkehr Jesu Christi. Totale Zeitvergeudung. Aber sie werden von eitler Neugierde, die von der eigenen Begierde gezeugt wird, motiviert. Und das ist das, was wir eben nicht haben dürfen. Daniel hätte gerne gewusst, was in der Endzeit geschehen würde. Doch ihm wurde die Erkenntnis nicht von Gott gegeben. Daniel Kapitel 12. Daniel Kapitel 12 und die Verse 1 bis 13. Auch hier wiederum muss ich leider Ihnen mitteilen, dass die Uhr stehen geblieben ist. So weiß ich wiederum nicht, wie lange ich schon gesprochen habe und wie lange ich noch sprechen werde. Und naja, lassen wir uns überraschen. Daniel 12 und Vers 1. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist, seit es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buche geschrieben stehen. Und siehe, die unter der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Es geht hier um die Auferstehung in der ersten Auferstehung und es geht hier um die Auferstehung in der dritten Auferstehung. Und dann heißt es weiter, und die da lehren, die werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegele das Buch bis auf die letzte Zeit. Und dann werden es viele durchforschen oder werden umherstreifen, wie die Elberfelder Bibel sagt, und große Erkenntnis finden. Und ich, Daniel, sah und siehe, es standen zwei andere da, einer an diesem Ufer des Stromes, der andere an jenem Ufer. Und dann wird etwas mehr noch gesagt, was geschehen wird. Es heißt dann hier in Vers 7, und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, dann soll das alles geschehen. Vers 8, und ich hörte es, aber ich verstand es nicht. Und sprach, mein Herr, was wird das Letzte davon sein? Er aber sprach, Vers 9, gehe hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden, aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Alle Gottlosen werden es nicht verstehen, auch wenn sie auf dem Internet herumsurfen, um neue Erkenntnis zu finden, aufgrund von ihrer eitlen Begierde. Aber die Verständigen werden es verstehen. Die haben die richtige Art von Neugier, wenn man das so sagen will. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage, wohl dem, der da wartet und erreicht, 1335 Tage. Auch da wird viel spekuliert, was genau diese Tage bedeuten. Ich will hier klar und deutlich sagen, wir wissen es nicht. Und jemand, der sagt, er weiß es, der weiß es nicht. Wir müssen abwarten, bis uns Gott dies genau offenbart, was damit gemeint ist. Und er sagt jetzt hier in Vers 13, du aber Daniel, gehe hin, bis das Ende kommt und ruhe, bis du aufstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage, zur Zeit der Wiederkunft Jesu Christi. Der Punkt ist der, Daniel wurde gesagt, du brauchst das noch nicht zu wissen. Das ist noch nicht für dich unbedingt etwas, was du wissen musst. Und Daniel war jetzt nicht von eitler Neugierde getrieben, es doch irgendwie auf seine Weise herauszukriegen. Er war damit zufrieden, dass Gott ihm sagte, okay, es ist nicht für dich, dies zu wissen. Und wenn Christus uns sagt, es ist nicht für euch zu wissen, wann genau er zurückkommt, sollte uns das genügen. Wir haben das allgemeine Gleichnis vom Feigenbaum. Er sagt, wenn gewisse Dinge eintreten, dann wissen wir, dass das Ende nahe herbeigekommen ist. Ja, aber nicht der genaue Zeitpunkt. Was wir wissen müssen, um das Heil zu erlangen, das hat Gott uns mitgeteilt. 5. Mose 29 und Vers 29. Ich hoffe nur, dass bei einigen nicht wieder es anfängt zu poltern. 5. Mose 29, Vers 29. Was verborgen ist, das ist des Herrn, unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich, dass wir tun sollen alle Worte dieses Gesetzes. Darum geht es. Das ist das, was Gott von uns verlangt. Und das hat Gott uns offenbart, klar und deutlich. Das Gesetz ist nach wie vor zu halten, die 10 Gebote sind nach wie vor zu halten, der Sabbat ist nach wie vor zu halten, die heiligen Festtage sind nach wie vor zu halten. Christus kam nicht, um das abzuschaffen. Und Gott wird deinen Knechten zu seiner Zeit zeigen, auch prophetisch gesehen, was geschehen wird, sodass wir ein klares Bild erhalten können von den Prophezeiungen. Schauen wir uns einmal Amos Kapitel 3 an. Amos Kapitel 3 und Vers 7. Amos 3 und Vers 7. Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Er wird es seinem Volk offenbaren. Er wird uns offenbaren, wer und was das Tier ist, zum Beispiel, wenn es sich erhebt. Die meisten spekulieren jetzt, wer das Tier sein könnte. Aber wir müssen darauf achten, was eigentlich die Bibel dazu sagt. Die meisten haben keine Ahnung, auf was sie eigentlich achten sollen. Und Gott wird es deutlich machen. Er wird es seinem Volk offenbaren. Denn nur sein Volk, sagt die Bibel, wird überhaupt verstehen können und erkennen können, wer das Tier ist. Auch das sollten wir uns klar und deutlich überlegen. Schauen wir uns Daniel Kapitel 2 an. Daniel Kapitel 2, und auch hier wird etwas deutlich gemacht. Der Nebukadnezar hatte einen Traum und er konnte den nicht deuten. Alle die Zeichendeuter, die er zu sich rief, die konnten den Traum auch nicht deuten. Es ging um 4 Weltreiche und es ging auch um die Wiederkunft Jesu Christi zu Ende des 4. Weltreiches, was sich 10-mal erheben würde. Und in Daniel Kapitel 2 lesen wir angefangen in Vers 19. Da wurde Daniel dieses Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels und fing an und sprach, gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, in ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Vers 22, er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott, meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns des Königs Sache offenbart. Und dann ging er hin zum König und erklärte ihm den Traum. Er wartete, bis Gott ihm dies offenbarte. Er hat nicht seiner eigenen Fantasie gehuldigt und gesagt, okay, das könnte so und so sein. Nein, er wartete auf die Offenbarung Gottes. Schauen wir uns auch Daniel Kapitel 8 an und Vers 26. Daniel 8 und Vers 26. Dies Gesicht von den Abenden und Morgen, das dir hiermit kundgetan ist, das ist wahr. Aber du sollst das Gesicht geheim halten, denn es ist noch eine lange Zeit bis dahin. Auch hier durfte Daniel das, was er erkannt hatte, gar nicht weitergeben, weil in Gottes Plan der Zeitpunkt noch nicht gekommen war, dies deutlich zu machen. Er musste dieses Gesicht geheim halten. Nun, Gott hat uns gewisse Dinge offenbart, weil wir nicht nur den Geist des Menschen haben, der uns vom Tier unterscheidet, sondern auch den Heiligen Geist Gottes, der uns diese Dinge kundtut. Gott tut sie uns kund durch den Heiligen Geist, nicht, dass der Heilige Geist eine Person wäre, um dies noch einmal deutlich zu machen. 1. Korinther Kapitel 2. 1. Korinther Kapitel 2 und lesen wir die Verse 6 bis 10. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Nicht diese Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit, zu unserer Herrlichkeit. Darum geht es hier. Wie kann man das Heil erlangen? Die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber, Vers 10, hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, den Geist Satans des Teufels, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Aber es geschieht nicht aufgrund von unserer eitlen Neugierde. Es geschieht darum, weil Gott uns diese Weisheit geben will. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Er vernimmt nichts vom Geist Gottes. Er vernimmt nichts vom Geist Gottes. Das möchte ich betonen, damit Sie es verstehen, damit Sie es begreifen. Der natürliche Mensch, der auf dem Internet herumsurft, um da irgendwo Wahrheiten zu finden, er vernimmt nichts vom Geist Gottes. Das heißt, es ist immer eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen. Von sich aus kann er es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Johannes sagt später, die Welt hört uns nicht, aber ihr hört uns, die ihr aus Gott seid. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird sich selber von niemandem beurteilt oder verurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Gottes Sinn, sagt Paulus. Schauen Sie, es geht darum, dass Gott uns diese Dinge offenbaren muss. Unsere eitle Neugierde, selbst auf biblische Wahrheit bezogen, kann uns nichts bringen. Nun, wenn wir uns jetzt andere Menschen anschauen, unser Verhältnis zu anderen Menschen, wie kommt da die Neugierde ins Spiel und wie kann sie sehr schädlich sein? Johannes Kapitel 21. Auch hier hat Petrus eine Lektion von Christus erhalten müssen. In Johannes Kapitel 21, da lesen wir die Verse 18 bis 22. Johannes 21 und Vers 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, sagt hier Jesus zu Petrus, als du jünger warst, da gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das aber sagte er, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, da spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, Johannes, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich verrät? Und Petrus, als er diesen sah, da spricht er zu Jesus, Herr, was ist da mit diesem? Ich muss diesen Märtyrertod sterben, was ist dann jetzt mit dem Johannes? Und Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Bezügle deine Neugierde im Hinblick auf Johannes. Folge du mir nach. Du folge mir nach. Was geht es dich an, was das Schicksal von Johannes war? Und er sagte nicht, dass Johannes bleiben würde, bis er kommt. Natürlich würde Johannes sterben. Aber er gibt diese theoretische Antwort. Wenn das sogar der Fall wäre, was geht es dich an? Aber es war diese Neugierde, die Petrus hatte, der wollte ein bisschen mehr wissen, was dem Johannes widerfahren würde. Und Jesus sagte, es obliegt dir nicht, und du bist nicht dazu befugt, dies zu wissen. Auch Jesus war selbst von neugierigen Menschen umgeben, die wissen wollten, wo er gerade war. Die wollten dann auch natürlich von ihm Heilung erlangen und so weiter und so fort. Aber einige hatten natürlich auch nicht unbedingt das Beste im Sinne. Aber auch hier muss man dazu sagen, dass diese Neugierde mitunter nicht unbedingt sehr hilfreich war. In Markus Kapitel 7 und Vers 24, da heißt es, Markus 7 und Vers 24, und er stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyros, und er ging in ein Haus und wollte es niemanden wissen lassen. Er wollte etwas Ruhe haben, sich ein bisschen ausspannen, Ruhe haben, zu Gott beten zu können, nicht Tag und Nacht von anderen Menschen umgeben zu sein, über das Wort Gottes nachdenken zu können, meditieren zu können. Also er wollte es niemanden wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben. Die haben schon herausgefunden, wo er war. Deswegen ging Christus häufig von den Menschen weg. Früh am Morgen, als alles noch schlief, ging er dann zu einer einsamen Stätte, um zu beten. Manchmal betete er in der Nacht, die Nacht hindurch. Grundsätzlich gilt, dass wir nicht alles über andere wissen müssen. Und das gilt auch für Geschwister. Aber wir wollen jemandem helfen, der strauchelt. Damit zeigen wir doch Nächstenliebe, könnte man sagen. Aber diese Art von falsch verstandener Nächstenliebe kann oft mehr verderben als helfen. Manchmal ist es gut, jemanden sich selbst zu überlassen, dass er sich an Gott wenden kann. Wir finden eine interessante Stelle hierzu in den Klageliedern. Die folgen ja dem Buch Jeremia. Klagelieder Kapitel 3, die Verse 24 bis 29 zunächst einmal. Klagelieder 3, Vers 24. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt. Er stecke seinen Mund in den Staub. Und vielleicht ist noch Hoffnung. Er sitze einsam und schweige. Wichtig zu begreifen, wenn man Leid trägt. Manchmal ist das absolut erforderlich. Zunächst einmal Abstand zu nehmen von allem. In Vers 31. Der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl, Vers 32, und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Vers 39. Schauen Sie, wo der Fokus ist. Der Fokus ist Gott. Vers 39. Was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre wieder seine Sünde. Ist man geplagt, dann solle man sich fragen, warum? Vielleicht gibt es da Sünde in unserem Leben, die wir überwinden müssen. Und da kann keiner helfen. Das ist eine Sache zwischen ihnen und Gott. Es heißt, lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen, darum hast du nicht vergeben. Du hast dich in Zorn gehüllt und uns verfolgt und ohne Erbarmen getötet. Du hast dich mit einer Wolke verdeckt, dass kein Gebet hindurch konnte. Das ist das, was der Mensch hier, der einsam sitzt und über sich nachdenkt, erkennen sollte, wenn das der Fall ist. Und sich dann zu Gott wenden und an Gott wenden und bereuen und um Vergebung bitten, sodass seine Gebete wieder erhört werden können. Vor vielen Jahren hat mal ein Evangelist zu mir gesagt, dass wenn man Probleme hat, wenn man Leid trägt, dann geht man zu anderen Leuten, um mit denen sein Leid zu besprechen. Auch Geschwister in der Kirche. Er sagt, man geht zu den anderen Leuten, man geht zu allen denen, die man so kennt, von denen man vielleicht Mitleid erhofft oder Erklärungen bekommen möchte. Aber man geht nicht zu dem, der die Antworten hat. Man geht nicht zu dem, an den man sich wenden sollte, Gott. Man geht also den falschen Quellen sozusagen, wendet sich nicht an Gott. Eine sehr weise, eine sehr wichtige Aussage. Sprüche Kapitel 27. Sprüche 27 und Vers 14. Sprüche 27 und Vers 14. Wenn einer seinen Nächsten des Morgens früh mit lauter Stimme segnet, so wird ihm das für einen Fluch gerechnet. Ganz besonders dann, wenn der Nächste noch gar nicht mal so richtig wach ist und wenn er Leid trägt. Und da kommt einer daher, ja, wie geht's dir heute und wie schön ist doch das Leben ist und so weiter und so fort. Das hilft keineswegs in einer solchen Situation. Das Prinzip, das findet man im Judasbrief, in den Versen 20 bis 25. Judas 20 bis 25. Und schauen Sie, der Grund für Probleme, der Grund für Leid kann ja und für Leid kann ja sein, dass Gott will, dass man über sich nachdenkt. Und das kann man nur alleine, mit Hilfe von Gottes Geist. Judas 20 bis 25. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben, betet dem Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Anderer erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Aber schauen Sie, diese Alternativen mögen in gewissen Fällen zutreffen, aber man muss differenzieren. Aber wie geht es weiter? Vers 24. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann, der Einzige, der das kann, der euch untadelig stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unseren Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in aller Ewigkeit. Amen. Dazu müssen wir kommen, dass wir begreifen, der Einzige, der uns wirklich helfen kann, ist Gott. In solchen Situationen. Und an ihn sollen und müssen wir uns wenden. Nicht unbedingt unsere Freunde, von denen man vielleicht Hilfe möchte, aber vielleicht auch gar nicht erhalten kann, aber das ist dann schon ein Problem. Ich werde gleich sagen, warum. Schauen Sie, der Schüler im Faust hat einmal Folgendes gesagt. Ich weiß zwar viel, doch will ich alles wissen. Wir müssen keineswegs alles wissen. Und die Predigerschaft mag genaueres Wissen in einer solchen Situation im Hinblick auf eine Persönlichkeit, aber schweigen, um keine Geheimnisse auszuplaudern. Und um jemanden, der gestrauchelt sein mag, den Weg zurück nicht unnötig zu erschweren. Denn was sagt die Bibel, wenn viel geredet wird? Sprüche Kapitel 10 und Vers 19. Sprüche 10 und Vers 19. Wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Schauen Sie, manchmal muss in der Kirche eine Aktion stattfinden im Hinblick auf gewisse Leute. Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Eine Verwarnung an die Person selbst, aber das sollte dann zwischen der Predigerschaft und der Person alleine bleiben. Das sollte nicht darüber hinausgehen. Oder eine Suspendierung und schließlich ein Ausschluss. Suspendierung auch etwas, was zeitweilig ist. Eine Suspendierung wird normalerweise nicht bekannt gegeben. Und mit Sicherheit wird nicht gesagt, worum es eigentlich geht. Ein Gespräch findet statt zwischen der Predigerschaft und der Person, die suspendiert wird. Aber dann kommt die eitle Neugierde daher von gewissen Leuten. Na, die wollen jetzt genau wissen, was ist da passiert. Was hat denn die Person getan? Und die Prediger wird darüber schweigen. Und sie wird diese Fragen nicht beantworten. Und selbst bei einem Ausschluss, der mehr permanent ist, aber natürlich auch die Möglichkeit der Rückkehr bietet, wenn man bereut, auch da werden wir nicht Genaues bekannt geben. Auch wenn wir die Gründe natürlich kennen müssen, sonst würden wir keinen Ausschluss erklären. Denn wir wollen ja den Weg zurück nicht unnötig erschweren. Wir werden dann eine ganz allgemeine Bekanntmachung machen. Wenn es also über die Suspendierung hinausgeht, dann muss man natürlich schon etwas sagen. Aber es wird ganz allgemein gehalten werden. Und wir werden dann sagen, beten wir darum, dass die Person zur Reue kommt und damit belassen wir es. Auch hier wiederum die eitle Neugierde. Warum ist das jetzt geschehen? Ich muss das aber jetzt wissen. Ich will das aber wissen. Es gebührt mir, es zu wissen. Die wahre Nächstenliebe, denn das ist keine Nächstenliebe. Die wahre Nächstenliebe erkennt an, dass es Geheimnisse im Leben eines Menschen geben kann, die wir nicht zu wissen haben, die wir nicht wissen brauchen. Das ist eine Sache zwischen der Person und Gott. Diese Abgrenzung wird interessanterweise in 1. Korinther Kapitel 3 und Vers 2 sehr anschaulich beschrieben. 1. Korinther Kapitel 13 und Vers 2. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Sie können alle Geheimnisse kennen, auch alle Geheimnisse über eine andere Person, aber wenn Sie nicht die wahre Nächstenliebe haben, gegenüber der anderen Person und gegenüber der Gemeinschaft, dann bringt das Ihnen gar nichts. Und das hilft auch der Person nicht, um die es geht. Die wahre Nächstenliebe, die lautet so wie folgt, könnte man so beschreiben. Zunächst einmal natürlich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und was bedeutet das? Nun, zum Beispiel, eine Aussage sagt, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Wenn Sie in einer Situation sind, wo Sie gefehlt haben, ja meinen Sie, Sie wollen, dass die gesamte Umwelt davon weiß? Nun gut, wenn das der Fall ist, dann halten Sie auch Ihre Zunge im Zaum, wenn es um andere geht. Und die Neugierde, die wird dann eben nicht befriedigt. Wenn etwas mit der Predigerschaft besprochen wird, dann ist das vertraulich. Sollte es sein. Nun, Vertraulichkeit bedeutet nicht unbedingt, dass ich, wenn mir etwas gesagt wird, dass ich meiner Frau besprechen kann, denn wir sind ein Fleisch, nicht nur im physischen Sinne, auch im geistigen Sinne. Und es kann auch sein, dass ich mit anderen Predigern darüber sprechen muss. Aber dabei sollte es dann bleiben. Darüber hinaus sollte es nicht gehen. Wir müssen Geheimnisse bewahren, auch wenn Leute kommen und sagen, oh, ich möchte aber gerne wissen, was und da passiert ist. Nein. Sprüche, Kapitel 20 und Vers 19. Sprüche 20 und Vers 19. Wer Geheimnisse verrät, der ist ein Verleumder. Und mit dem, der den Mund nicht halten kann, lass dich nicht ein. Und vor allen Dingen, gib ihm keine Geheimnisse kund. Wenn man davon ausgehen kann, dass die Geheimnisse nicht vertraulich behandelt werden. Sprüche Kapitel 11 und Vers 13. Sprüche 11 und Vers 13. Ein Verleumder verrät, was er heimlich weiß. Aber wer getreuen Herzens ist, der verbirgt es. Behält es für sich. Sprüche 25 und Vers 9. Sprüche 25 und Vers 9. Trage deine Sache mit deinem Nächsten aus, aber verrate nicht an das andere Geheimnis. Mit dem Nächsten, wo ein Problem besteht, sagen wir mal, Sie haben gegenüber einem Nächsten gefehlt oder ein Nächster hat Ihnen gegenüber gefehlt, dann sprechen Sie mit dem Nächsten, aber nur mit dem Nächsten. Nicht mit anderen über den Nächsten, über die Situation. Das sagt uns die Bibel. Wenn es ein Problem gibt, dann sprich zunächst einmal mit dem Nächsten, und zwar du und er allein. Es geht nicht darum, dass man über persönliche Sünden mit anderen spricht oder anderen sogar anvertraut, anderen, die das nichts angeht, auch wenn die vielleicht vor Neugierde zerspringen mögen, die vielleicht uns animieren wollen, zu sagen, ja, was ist jetzt mit dir los? Was ist jetzt mit dem los? Was wir im Geheimen wissen, sollten wir nicht weitergeben. Auch wenn das vielleicht auf Unverstand stoßen mag. Und man sollte selbst, auch das deutlich zu machen, man sollte selbst der Predigerschaft nicht seine geheimsten Sünden bekennen. Bekennen sollen wir die Sünden zu Gott. Denn nur er kann vergeben. Wir sind nicht Priester in der katholischen Kirche. Wenn uns da was anvertraut wird in einem Bekenntnis, dann vergeben wir denen. Nein, nein. Gott nur kann vergeben. Kein Mensch kann es tun. Sie sollten sich sehr gut überlegen, was Sie auch der Predigerschaft anvertrauen wollen. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, oh, ich habe jetzt schwer gesündigt, ich möchte das mal erklären, dann sage ich gleich, Moment, will ich gar nicht wissen. Sie wissen es, Gott weiß es, die Situation ist zwischen Ihnen und Gott. Psalm 32, die Verse 5 und 6. Darum bekenne ich dir meine Sünde. Und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Sprüche 28, die Verse 13 und 14. Sprüche 28, die Verse 13 und 14. Wer seine Sünde leugnet, dem Herrn gegenüber leugnet, dem gelingt es nicht. Wer sie aber bekennt und lässt, dem Herrn gegenüber, der wird Barmherzigkeit erlangen. Der Zusammenhang ist Gott. Es heißt nämlich im nächsten Vers, in Vers 14, wohl dem, der Gott alle Wege fürchtet. Wer aber sein Herz verhärtet, der wird in Unglück fallen. Es geht darum, wir müssen unsere Sünde Gott gegenüber bekennen. Nicht gegenüber dem Nächsten, es sei denn, der Nächste ist in irgendeiner Form involviert. Sie haben gegenüber dem Nächsten gefehlt. Dann muss da eine Versöhnung natürlich erfolgen. Aber es geht nicht an, es sollte nicht angehen, dass Sie jetzt irgendeinem anderen Nächsten, Anführungszeichen, Ihre geheimsten Sünden anvertrauen. Das wäre eine sehr nahrhafte Art und Weise vorzugehen. 1. Johannes 1 und Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, Gott gegenüber, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Darauf kommt es an. In Jakobus Kapitel 5 und Vers 16, eine Stelle, die immer wieder aufgeführt wird, um deutlich machen zu wollen, wir müssen uns gegenseitig unsere Sünden bekennen, der ganzen Welt ihnen erklären, was wir gesündigt haben und wie wir gesündigt haben. Jakobus 5 und Vers 16, schauen wir uns an, was hier steht. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Es geht hier um Heilung, um die Bitte um Heilung. Und manchmal kann eine Situation bestehen, wo wir eine Versöhnung zunächst einmal brauchen mit unserem Nächsten in der Kirche. Aber es geht hier nicht um Sünde gegenüber Gott. Das Wort hier sollte mit Übertretung übersetzt werden. Sie haben gegenüber einem anderen in der Kirche, sagen wir einmal, eine Übertretung begangen, haben ihn verletzt oder er hat sie verletzt. Da braucht es zunächst einmal eine Versöhnung zwischen den beiden, nur zwischen den beiden. Und dann wird Gott eingreifen und helfen, wenn das der Grund ist, warum er zunächst vielleicht nicht hilft. Es geht darum, dass wir demjenigen unsere Übertretung bekennen, in dem Sinne, dass man sagt, okay, es tut mir leid, dass ich das getan habe, dem gegenüber, der eben das Objekt ist. Oder sagen wir einmal, wir sind jetzt das Objekt seiner Übertretung, da sollten wir uns auch insoweit versöhnen. Christus sagt ja, wenn Sie vor dem Altar stehen, wollen ein Opfer geben, und dann denken Sie daran, dass Ihr Nächster etwas gegen Sie hat oder Sie haben etwas gegen Ihren Nächsten. Dann lassen Sie zunächst einmal Ihr Opfer an dem Altar und gehen hin, versöhnen sich mit Ihrem Bruder, Ihrer Schwester und dann kommen Sie her und opfern, wie Sie das gerne möchten. Sprüche 30 und Vers 32. Ich weiß, das ist nicht unbedingt das, was unsere Begierde möchte. Man möchte doch alles wissen. Ja. Bekenne mal deine Sünden zu mir. Ich behalte das dann für mich. Ja. So einfach ist das keineswegs. Sprüche 30 und Vers 32. Ob du töricht gehandelt und dich überhoben hast, oder ob du recht überlegt hast, lege die Hand auf den Mund. Mit anderen Worten, schweigen ist besser als reden. Eine sehr wichtige Ermahnung hier. Schauen Sie, wenn ein Prediger etwas über einen anderen weiß, was er nicht hätte zu wissen brauchen, dann ist es manchmal schwer, sehr schwer, das dann später zu vergessen, selbst wenn die Sünde bereut wird. Und auch das hat mir einmal ein Pastor vor vielen, vielen Jahren gesagt. Ich möchte gar nicht wissen, was geschehen ist oder worin jemand gesündigt hat, weil ich kann dann vielleicht das nicht unbedingt vergessen, habe dann immer noch diesen negativen Nachgeschmack dieser Person gegenüber. Es kommt natürlich auf die Situation an, das ist mir schon klar. Aber es geht hier um das große und gewaltige Prinzip. Denn wie werden wir beschrieben in der Bibel? Gerade auch die Predigerschaft. 1. Korinther Kapitel 4. 1. Korinther Kapitel 4, die Verse 1 bis 2. Oh, aber ich kann mit meinem Freund viel besser über diese Dinge reden, als mit dem Prediger. Na, vielleicht sollten Sie überhaupt gar nicht über diese Dinge reden, sondern nur zu Gott, der Ihnen helfen kann, der Ihnen wirklich helfen kann, nachhaltig helfen kann. Denn es mag eine Gesinnungsänderung in Ihnen notwendig sein, um diese Hilfe zu erlangen. Und die kann Ihnen kein Freund geben. 1. Korinther 4, die Verse 1 bis 2. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Und dann in Vers 5. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finsteren verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Und dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden und auch seine Beurteilung. Nun, wir sind die Haushalter Gottes, wenn es um die Geheimnisse Gottes geht. Aber wir sind auch die Haushalter der Geheimnisse des Menschen. Und so ist es eben eine Entscheidung der Predigerschaft, wie weit man gehen will, wie viel man mitteilen darf, wie viel man nicht mitteilen sollte. Wiederum, es geht um etwas, was uns klar und deutlich gesagt wird. In Offenbarung Kapitel 10, die Verse 1 bis 7. Offenbarung Kapitel 10 und die Verse 1 bis 7. Da lesen wir. Und ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke bekleidet und der Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt, und als er schrie, erhoben die sieben Donner ihre Stimme. Und als die sieben Donner geredet hatten, sind offensichtlich hier auch Engelwesen, die hier beschrieben werden, da wollte ich es aufschreiben, sagt Johannes. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe es nicht auf. Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist, es soll hinfort keine Zeit mehr sein, keine Verzögerung, sondern in den Tagen, Vers 7, wenn der siebente Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, nicht zuvor. Dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten. Ein kleines Buch wird hier beschrieben. Was darin geschrieben steht, das soll bis zur absoluten Endzeit nicht verkündigt werden. Dann gibt es einige, die sagen, oh, ich habe dieses kleine Buch, ich habe das niedergeschrieben, ein Engel hat mir gesagt, was in diesem Buch geschrieben steht, ich habe es dann niedergeschrieben. Eine absolute, blödsinnige, idiotische Aussage, die nichts mit dem zu tun hat, was uns die Bibel offenbart. Wenn wir etwas wissen wollen, haben wir Geduld und Gott wird es zu seiner Zeit offenbaren. Zu seiner Zeit. Matthäus Kapitel 10 und Vers 26. Matthäus 10 und Vers 26. Fürchtet euch nicht vor ihnen, vor den Menschen. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird. Und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Letztendlich wird alles dies klar und deutlich zutage treten. Was den Knechten Gottes offenbart worden ist und was dann die Knechte weitergeben können, das ist etwas, was letztendlich nicht mehr geheim bleiben wird. Zügeln wir unsere Neugierde für Dinge, die uns nichts angehen. Denn mit der Befriedigung der eitlen Neugierde kann oftmals Hochmut mit einhergehen. Was? Das hast du getan? Was? Das hat die getan? Oh, würde ich nie tun. Wie kann man nur? Wie kann man nur? Prediger Kapitel 7 und Vers 8. Prediger Kapitel 7 und Vers 8. Was sagt uns hier Salomo? Der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang. Ein Geduldiger ist besser als ein Hochmütiger. Haben wir Geduld? Warten wir auf Gottes Antwort? Und machen wir es denen, die vielleicht zurzeit in einem Kampf sich befinden, machen wir es denen nicht zu schwer, zurückzukommen, wenn sie zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen sind, wenn sie zu dem wahren Sinn zurückgekehrt sind. Die Frage, die eingangs gestellt worden ist, ist dann Neugierde Sünde? Nun, nicht jede Art von Neugierde, aber Neugierde kann sehr wohl Sünde sein. Wir müssen den Unterschied erkennen und uns fragen, warum will ich das wissen? Sollte ich es überhaupt wissen? Und wenn ich es weiß, was sollte ich dann mit dieser Erkenntnis tun? Würde ich es geheim halten oder würde ich es anderen erzählen? Und wenn die Antwort ist, ich sollte oder kann eigentlich zurzeit gar nichts tun, bis auf Gebet, dann kann man auch so zu Gott beten, auch wenn man nicht die genauen Umstände einer spezifischen Situation kennt. Hüten wir uns also vor der falschen Art von Neugierde, die uns und die andere ins Verderben führen kann. Und zum Abschluss noch eine kurze Anmerkung. In meinem Mitgliederbrief vom 30. September, da hatte ich etwas geschrieben, was uns alle noch einmal nachdenklich machen sollte. Und wenn Sie den Brief noch nicht gelesen haben oder vergessen haben, was drin steht, zwei kurze Zitate draus. Nach dem Tod von Herbert Armstrong, dem menschlichen Leiter der weltweiten Kirche Gottes, fielen viele, wenn nicht die meisten, in den frühen 90er Jahren und später auf verheerende und falsche Lehren herein. Warum? Sie hatten Neugierde, wie das denn so aussehen könnte. Sie wurden mehr und mehr wie der Rest der nominellen Christenheit. Sie glaubten an all ihre falschen Lehren so sehr, dass kein Unterschied mehr zwischen ihnen und anderen orthodoxen Christen, Anführungszeichen, zu erkennen war. Und zu Abschluss dieser Predigt und zu Abschluss des Briefes habe ich dann Folgendes gesagt. Werden Sie niemals müde und gelangweilt über dieses unbezahlbare Wissen und Verständnis. Freuen Sie sich vielmehr darüber, dass Gott es Ihnen gewährt hat, heute zu wissen, was für den Rest der Menschheit noch ein verborgenes Geheimnis ist. Beachten Sie die Tatsache, Gott hat Ihnen etwas offenbart, was der Rest der Welt noch nicht weiß. Bewahren Sie die Geheimnisse und bewahren Sie auch die Tatsache, dass manchmal Geheimnisse da sind, die Ihnen Gott noch nicht offenbart hat und die andere dann auch nicht zu wissen brauchen und Sie auch nicht. Und so bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.